weltweit, die heute auf ganz unterschiedliche Weise in Andachten, Prozessionen und was es alles heute gibt, sich daran erinnern, dass Jesus vor rund 2000 Jahren ans Kreuz geschlagen wurde und gestorben ist für uns. Dass Jesus gelebt hat und dass er am Kreuz gestorben ist, darüber gibt es heute so gut wie keinen Zweifel mehr. Aber die Frage ist, was bedeutet dieser Tod von Jesus? Die Bibel sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, Johannes 1, Vers 29. Und genau damit haben viele Menschen heute ein ganz großes Problem. Und ich möchte in dem ersten Teil dieses Gottesdienstes mal so ein bisschen vielleicht etwas theoretischer an die Sache rangehen und wir werden dann im zweiten Teil einen sehr praktischen und persönlichen Teil haben. Aber ich möchte mal dieser Frage nachgehen, diesem Gefühl, was nicht wenige Menschen heute haben, was steckt da eigentlich für ein Gott dahinter, der so brutal und blutrünstig und gefühlskalt seinen Sohn ans Kreuz abschlachtet, nur damit irgendwie dieses Gefühl von Genugtuung und Rache irgendwie erfüllt wird. Für viele Menschen ist das heute archaisch, ist das überkommen und ein absolutes No-Go. Und gleichzeitig stellt sich für viele Menschen auch die Frage, bin ich denn wirklich so schlecht, dass ich das nötig haben sollte? Auch an dieser Stelle steigen immer mehr Menschen heute aus und sagen, nee, das geht doch gar nicht. So schlecht bin ich doch nicht, dass ich so einen stellvertretenden Tod eines anderen Menschen für mich nötig hätte. Und deswegen kommt ihnen diese Sache mit Karfreitag und mit dem Kreuz viel zu brutal vor und viel zu weltfremd. Und ich glaube, dass dahinter zwei fundamentale Missverständnisse stecken. Und da möchte ich so ein bisschen reingehen. Zum einen die Frage, wer ist dieser Gott überhaupt? Und zum anderen die Frage, was ist denn überhaupt Sünde? Und mit dieser letzten Frage möchte ich anfangen. Was ist denn überhaupt das Problem, was dahinter steckt? Was ist denn diese Sünde? Und ich glaube, dass ein Missverständnis ist, dass wir sehr, sehr schnell verstehen und denken, Sünde ist, wenn du etwas moralisch falsch gemacht hast. Beispiel, du fährst bei Rot über die Ampel. Das ist vom Verkehrsregister Sünde. Ob du das glaubst oder nicht, das wird dir der Brief sagen, der aus Flensburg kommt. Und die 118,50 Euro, ich habe extra nachgeguckt, die du zahlen darfst und der eine Punkt, den du bekommst. Ja, ist okay. Kann man nachvollziehen. Dass es Sünde ist, jemanden zu töten, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ist völlig klar. Aber genau an dieser Stelle fangen wir jetzt an, abzuwägen und zu rechnen und zu vergleichen und sagen, ja, ja, okay. Aber die eine Sünde ist ja nicht so schlimm wie die andere. Bei Rot über die Ampel zu fahren, also komm, ist nicht nice. Aber hey, damit habe ich noch lange keinen Menschen getötet. Und nach menschlichen Vorstellungen und Werten ist es völlig nachvollziehbar, dass wir so die Dinge abwägen. Und es ist ja auch gut, dass deswegen diese Vergehen ganz unterschiedlich geahndet werden. Ja, wenn jemand eine Ampel überfährt, gibt es diesen Punkt. Wenn jemand jemanden tötet, ist die Konsequenz und die Strafe natürlich eine völlig andere. Aber selbst für Töten und Morden haben wir in Deutschland seit über 70 Jahren die Todesstrafe abgeschafft. Ich war etwas erschrocken. Erst 70 Jahre. Aber wenigstens 70 Jahre, Gott sei Dank. In anderen Ländern gibt es die Todesstrafe. Aber wir haben erkannt, wie unsinnig es ist, dafür, dass jemand jemanden getötet hat, ihn auch zu töten. Das bringt nicht wirklich weiter. Und deswegen haben wir sinnigerweise die Todesstrafe in unserem Land abgeschafft. Und die meisten von uns hier im Raum alle, denke ich mal, haben wahrscheinlich noch niemanden getötet. Und jetzt soll plötzlich aber stellvertretend für unsere Schuld, die ungleich kleiner ist, jemand die Todesstrafe tragen? Irgendwie passt das für viele Menschen nicht. Das geht irgendwie so gegen unser Empfinden. Was habe ich denn so Schlimmes gemacht, dass ich eigentlich die Todesstrafe verdient habe und jemand anderes sie aber auf sich nimmt. Und ich glaube, genau hier liegt so dieser Knackpunkt, den viele Menschen missverstehen. Tatsächlich wäre dieses Opfer von Jesus völlig unangemessen, völlig überkandidelt, wenn es um moralische Dinge in unserem Leben gehen würde. Aber in unserem Verhältnis zu Gott und wenn wir von Sünde vor Gott reden, geht es eben nicht um einzelne moralische Verfehlungen, die wir haben, dass hier mal eine kleine Notlüge irgendwie rausrutscht oder wir hier mal irgendwie bei Rot über die Ampel fahren oder was weiß ich. Es geht viel, viel tiefer. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Es gibt ein Bild in der Bibel, das mir hilft, noch mal mehr zu verstehen in der Tiefe und unser Verhältnis zu Gott zu verstehen. Bernie, würdest du für mich einfach weiterklicken? Danke. Genau, das ist ein Bild aus Jeremia 18. Und in Jeremia 18 vergleicht Jeremia Gott mit einem Töpfer. Und das finde ich ein ganz wunderschönes und nahbares und auch nachvollziehbares Bild. Und Gott sagt, ich fasse das nur zusammen, ihr könnt es selber vielleicht zu Hause nachlesen. Er sagt, hey, ich bin der Töpfer deines Lebens. Und ich habe eine klare, wunderschöne, gute, exzellente Vorstellung davon, wie mein Gefäß, wie du, sagt Gott, werden sollst. Wunderbar, schön, ansehnlich. Gleichzeitig auch so, dass man dich als Gefäß wirklich gebrauchen kann. Dass kein Wasser aus der Vase fließt. Und dass andere Leute dieses Gefäß sehen und sagen, wow, dieses Gefäß ist so exzellent. Das zeugt von einem besonders talentierten Künstler oder Handwerker. Einer, der sein Handwerk versteht und Sinn für Kunst und Schönheit hat. Und jetzt stellt euch vor, dieser Töpfer modelliert dieses Gefäß auf der Drehscheibe und plötzlich bekommt der Ton einen Riss. Ganz klein, fällt vielleicht auf den ersten Blick nicht auf, aber der Töpfer weiß sofort, durch diesen Riss wird das Wasser rausfließen. Diese Vase, dieses Gefäß, die ist nicht mehr zu ihrem Zweck so zu gebrauchen. Und dann sagt Gott in Jeremia 18, habe ich als Urheber und Hersteller dann nicht das Recht, dieses Gefäß mit dem Riss auf der Drehscheibe einfach wieder in einen Klumpen Ton zu verwandeln und mir ein neues Gefäß zu machen? Habe ich als Töpfer nicht das Recht? Und ich glaube, wenn wir in diesem Bild bleiben, müssen wir erkennen, ja, der Töpfer hat das Recht, dieses Gefäß wieder zu einem Klumpen Ton zu machen und sich ein neues Gefäß zu machen. Und wisst ihr, ich glaube, darum geht es und dieses Bild macht das sehr eindrücklich deutlich. Es geht um unser Verhältnis zu Gott, nicht um einzelne moralische Verfehlungen. Ich glaube, dass die meisten von uns, wahrscheinlich alle, die hier sitzen, keine besonders schlimmen Menschen sind. Die irgendwie ganz besonders was Eklatantes irgendwie auf dem Rücken tragen. Und wenn man dann zur Beichte geht, dann fällt einem gar nichts Gescheites an. Also zieht man sich irgendwelche kleinen Dinge aus den Fingern, damit man irgendwas zu beichten hat. Nee, ich glaube, dass die meisten von uns ganz okaye Leute sind. Die meisten leben wahrscheinlich ein anständiges und gutes Leben. Aber nochmal, es geht um unser Verhältnis zu Gott. Bernie? Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton und wir sind geschaffen, 1. Mose 1, Vers 27, zum Bild Gottes. Das heißt, dieses Gefäß soll diesen Töpfer, soll Gott widerspiegeln in seiner Schönheit, Exzellenz, Zweckmäßigkeit. Es soll Gott Freude und Ehre machen. Und unser Problem liegt in unserem Verhältnis zu Gott. Dass Gott sagt, du sollst mein Meisterwerk sein, mich widerspiegeln. Und wenn ich mir das vorsage oder vorhalte, dann weiß ich sofort, das kannst du knicken. So gut ich mich im Vergleich mit anderen fühle und aufstelle und empfinde, wenn ich zu Gott gucke und diesen Wunsch, den er hat, dass ich ein Gefäß zu seiner Ehre bin, dann fällt mir nicht nur ein Riss ein, sondern eine ganze Menge Risse, wo das einfach ja nicht so ist. Lieblosigkeit, Egoismus, Stolz, Überheblichkeit. Und jetzt stellt euch vor, in diesem Bild, um da drin weiter zu bleiben, ein Gefäß eines renommierten, weltweit bekannten Töpfers, Keramikherstellers, steht in einer Galerie und bekommt einen Riss. Was wird dieser Töpfer aller Wahrscheinlichkeit machen? Er wird es austauschen gegen ein heiles Gefäß, damit die Welt sehen darf, was für ein begnadeter, kunstvoller Töpfer er ist. Nämlich nicht einer, der Gefäße mit Rissen herstellt, sondern der perfekte und gute Gefäße herstellt. In Jeremia 18 heißt es dazu ab Vers 1, ist nur ein Auszug, der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter. Ich will dir dort etwas sagen. Also ging ich zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Und ich sah, wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genau so aussah, wie er es haben wollte. Da sagte mir der Herr Folgendes, Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Das ist eigentlich unser Problem, das wir in unserem Verhältnis zu Gott haben, dass wir der Ton sind auf der Töpferscheibe und sagen, boah, ich spring mal meine Kapriolen selber. Ich mache mein eigenes Ding hier auf der Drehscheibe. Dieses Wort Sünde, ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher das kommt. Das kommt aus dem Mittelniederdeutschen, Sund, und heißt einfach Trennung. Es heißt nicht moralisch schlecht sein. Es heißt, wir sind getrennt von dem guten Gedanken Gottes. Genauso, wer die Insel Fehmarn vielleicht kennt, die ist getrennt vom Festland durch einen Meereskanal sozusagen, den Fehmarnsund. Fehmarnsund, das ist der Graben, der Meeresgraben, der zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland liegt. Es bedeutet, wir sind durch unsere Risse, durch unser Nichtfragen nach Gott, durch unseren, dass wir unser eigenes Leben leben und sagen, Gott, das interessiert mich nicht. Dadurch sind wir getrennt von Gott und ein Gefäß, das ihm und seinen Wünschen einfach nicht mehr so entspricht. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Warum haben wir diesen ganzen Mist um uns? Den Krieg in der Ukraine. Umweltverschmutzung, Krankheit und letztendlich auch unseren persönlichen Tod. Warum gibt's all diese Dinge? Und die Bibel sagt, es ist einfach die Folge unserer Trennung von Gott, der das Leben ist. Das schmeckt uns nicht, aber wie anders sollen wir den Tod erklären? Und ich glaube, unser eigener Tod, ich will euch hier die Stimmung nicht vermiesen heute, aber ich will uns das einfach mal vor Augen halten. Ich glaube, wirklich unser eigener Tod, der führt uns ganz, ganz drastisch vor Augen, dass wir nicht so frei und autonom sind, wie wir uns das oft vorstellen. Wir gehen durchs Leben und viele Menschen denken, ich brauche Gott nicht. Spätestens an unserem eigenen Tod sollten wir doch irgendwie nachdenken und wir können das nicht stoppen. Wir haben an dem Punkt keine freie Entscheidung. Der Tod kommt einfach. Warum? Weil wir abhängig von Gott sind. Von Anfang bis Ende, von unserem ersten Herzschlag an, früher noch, bis zu unserem letzten Herzschlag sind wir abhängig von der Gnade und vom Leben Gottes. Er ist unser Schöpfer und wir sind sein Gefäß. Und deswegen hätte Gott wirklich das Recht, das Leben eines jeden Menschen von uns zu beenden. Er hätte das Recht. Und sich einfach mit einem Schnips eine neue Welt zu schaffen und neue Menschen zu schaffen. Gefäße, die ihm zu jeder Zeit, in jedem Moment Freude und Ehre bringen. Und er darf das erwarten. Er darf es wirklich, weil er Gott ist, weil er heilig ist, weil er der Töpfer ist. Und genau an dieser Stelle kommt jetzt aber dieses wunderbare Wesen Gottes ins Spiel. Der Lohn der Sünde, also unsere Trennung von Gott, ist der Tod und alles, was damit zusammenhängt, nicht nur unser physischer Tod, sondern auch Streit, Hass, Krieg, Krankheit, Gewalt, all diese Dinge. Und das ist nicht, weil Gott Lust hätte, uns Menschen zu quälen oder sowas, sondern das ist die natürliche Folge. Wenn wir uns von Gott abnabeln, vom Leben, dann kommen diese Dinge. Dann kommt diese Unordnung in unser Leben rein. Und es braucht eine Lösung dafür. Wir können an dieser Welt weiter herumdoktern und versuchen, das ewige Leben irgendwie zu erreichen, medizinisch oder dadurch, dass wir dass die Umwelt retten, dass wir uns für Frieden einsetzen und letztendlich, selbst wenn wir irgendwann mal 120 Jahre leben oder 140 oder 160, unser Grundproblem wird nie gelöst werden. Weil irgendwann wird unser physischer Tod doch kommen. Wir Menschen werden das Problem nicht lösen können. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jani? Und Karfreitag bedeutet jetzt, dass Gott selbst für unseren ganzen Mist und all das, was damit zusammenhängt, für unsere ganze Gottlosigkeit und wo wir Gott nicht gefragt haben, hey Töpfer, was möchtest du mit mir als Gefäß machen? Dafür geht er ans Kreuz. Er stirbt für unseren Tod. An unserer Stelle geht er da rein. Um in dem Bild des Töpfers zu bleiben, Gott ist so gnädig, dass er eben nicht sagt, hey, ich stampfe das alles wieder zu einem Klumpen Ton zusammen und ich mache mir einfach ein neues Gefäß, sondern Gott hat Liebe zu uns, dass er sagt, hey, selbst wenn dieses Gefäß Risse hat, ich werde mich um diese Risse kümmern. Ich gehe selber in diesen Riss rein. Ich kitte diesen Riss. Ich als Töpfer. Und deswegen ist es so, so wichtig zu verstehen und ich glaube, dass da manche Menschen echt haken, dass am Kreuz nicht irgendjemand ein Opfer, sage ich mal, hängt, an dem Gott sich blutrünstig austobt, sondern dass an diesem Kreuz Gott selber hängt in seinem Sohn, dass er derjenige ist, der in den Riss geht, weil er eben nicht will, dass andere sterben müssen. Das finde ich so eklatant wichtig. Gott selber hängt in seinem Sohn an diesem Kreuz. Und in Johannes 10, Vers 18 heißt es, niemand nimmt das Leben von mir, sagt Jesus, sondern ich selber lasse es. Das ist so wichtig. Gott hat nicht Jesus einfach gezogen und hat gesagt, so, du hast keine Chance, du musst jetzt. Jesus hat selber gesagt, ich möchte es für dich und für mich geben, damit ich in den Riss treten kann. Ich möchte in diesem Bild des Töpfers weiterbleiben, weil ich das so faszinierend finde. Und es gibt in der japanischen Kunst eine wunderbare Kunsttechnik, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, die so ein bisschen weiter illustriert, wie Gott mit uns umgeht. Diese Technik heißt Kintsugi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber diese Technik besagt in Japan, wenn ein Keramikgefäß oder ein Porzellangefäß kaputt ist und auseinanderbricht, dass es eben nicht weggeworfen wird, sondern dass es geklebt wird. Und es wird geklebt durch eine Goldpaste, eine Paste, wo echtes Gold drin ist. Und dieses Gefäß ist durch diese Veredelung und diese Vergoldung hinterher um ein Vielfaches mehr wert, ideell und auch vom Geld her, als das Gefäß vorher war. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von dieser Kintsugi-Technik. Und ich finde diesen Vergleich so immens stark. Jeder Vergleich hinkt. Ja? Auch dieser wird irgendwo hinken. Aber ich glaube, er macht bildlich klar, worum es Gott geht. Er sieht dieses Gefäß, er sieht unsere Risse. Und er sagt eben nicht, ich stampf's wieder ein und mache mir halt ein neues Gefäß. Sondern er nimmt diese Scherben, einzeln Scherbe für Scherbe, und kittet sich selbst da rein, indem er diesen Riss trägt, in diesen Riss reingeht. In Titus 2, Vers 14 heißt es, der, also Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Er hat uns gereinigt oder wiederhergestellt. Und das, was dieses Gold hier ist, so bildlich, was diese Scherben wieder zusammensetzt und wieder zu einem Ganzen werden lässt und zu einem veredelten, wertvolleren Gegenstand, Tasse, Gefäß werden lässt, das ist seine Vergebung. Das ist die Kraft seiner Auferstehung. Das ist sein Geist, der in unser Leben hineinkommt und wirklich anfängt, Dinge wieder zusammenzusetzen und heil werden zu lassen in der Beziehung zu Gott und auch in der Beziehung zu uns selbst und auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Deswegen brauchen wir das Kreuz. Deswegen brauchen wir die Vergebung. Deswegen brauchen wir Gott, den Töpfer, der sich um den Riss kümmert, der selber in diesen Riss reingeht. Und mich macht das immer wieder echt betroffen, wenn ich einfach mitkriege, wie die Botschaft vom Kreuz in unserer Zeit immer mehr relativiert wird. Ich bin in verschiedenen theologischen Kreisen, wie auch immer, drin und bin da manchmal sehr betroffen. Es gibt so zwei theologische Strömungen. Das eine ist die liberale Theologie, die versucht, das Ganze, was am Kreuz passiert ist, von vornherein irgendwie anders zu erklären. Sagen, das hat einen völlig anderen Hintergrund und genau. Es gibt die progressive Theologie. Das ist eine Theologie, die sagt, okay, das war damals für die Leute wichtig, dass Jesus für die Schuld stirbt, aber heute sind wir aufgeklärter, progressiv, wir haben uns entwickelt und heute können wir das zurücklegen, Vergebung und das alles, das brauchen wir nicht mehr und wenn, dann läuft es anders, aber wir brauchen nicht mehr diesen Jesus, der für uns am Kreuz stirbt und der für uns in diesen Riss tritt, das ist überholt. Und das ist eine Theologie, die progressive Theologie, die gerade sehr, sehr stark Einzug in Freikirchen nimmt. Und ich frage mich immer, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der all diese, diesen Schmerz der Welt, sage ich mal, auf sich genommen hat, um in den Riss für uns zu treten, wie muss es ihm gehen? Wenn Menschen das über Bord werfen oder von Kanzeln sogar verkündigen, nee, das war nicht so und das brauchen wir nicht mehr. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Kannst immer weiter knicken, genau. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ich kann für mich nur sagen, dass ich unendlich dankbar bin, um diesen Ort zu wissen, wo ich mit meiner Schuld hingehen kann. Wo wäre denn sonst so ein Ort? Wo ich weiß, dass Gott mein Versagen getragen hat. Und wo ich weiß, dass er meine Risse verwandelt. Wo ich weiß, er sagt nicht nur, ja, ist alles in Ordnung oder was weiß ich, sondern wo ich meine Scherben hinbringen darf und erleben darf, dass er mir Vergebung zuspricht. Und dass er mit dem Gold seines Geistes reinkommt und ich Heilung erfahren darf. Wo wäre dieser Ort sonst? Manche Menschen sagen, das Kreuz redet so viel von Schuld und so weiter und das trichtert uns doch ein, was für kleine, unwürdige Würmchen wir eigentlich sind. Und ich kann nur von mir sagen, ich erlebe das Kreuz ganz anders. Ich brauche kein Kreuz, um an Stellen in meinem Leben zu kommen, wo ich mich klein und arm und schlecht fühle. Aber ich brauche das Kreuz, wo jemand ist, der mir die Hand reicht, der mich wieder aufhebt, der mir vergibt. Und im Psalm 18, Vers 36, das ist einer meiner Lieblingsverse, da heißt es, du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. so erlebe ich das Kreuz. Das Kreuz macht mich nicht klein. Ich gucke auf das Kreuz und sage, wow, Gott, voller Demut echt erlebe ich, wie du mich groß machst, weil du mich siehst, weil du mich nicht einfach von der Töpferscheibe wieder runtergeschmissen hast und sagst, oh, ich mache mir Neues. Gott hätte es machen können und es wäre sein Recht gewesen. Aber so wie er mit mir, mit dir, mit uns umgeht, dass wir zum Kreuz kommen dürfen, dass unsere Scherben wieder zusammensetzt, durch das Gold seiner Liebe, Vergebung, Gnade und Heilung, das macht uns groß, nicht klein. Albert Frey hat vor einigen Jahren einmal ein Lied geschrieben, das heißt, wir halten hoch das Kreuz. Wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Kron, der ewige König, Gottes Sohn. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für diese Welt. Und es erklingt das Lied des Lebens, es ist vollbracht. Der Weg ist frei durch das Kreuz. Ich möchte euch heute Abend einladen, oder wir, Michi und ich gemeinsam, das Kreuz hochzuhalten. Weil in dem, was Jesus uns geschenkt hat, liegt Kraft. Wir möchten nicht das Kreuz hochhalten, indem wir es hier bekennen oder wie auch immer. Ja, das auch. Lasst uns das Kreuz hochhalten, indem wir heute ganz persönlich zu Jesus gehen. Dazu möchte ich einladen. Hier zum Kreuz als Symbol. Das Kreuz ist leer, das Kreuz ist nicht magisch, was weiß ich. Es darf hier einfach ein hilfreicher Ort sein, um heute Abend Jesus persönlich zu begegnen. Ich möchte dich einladen, falls du noch nicht in dieser Beziehung zu Jesus lebst, noch nicht in dieser Beziehung zu dem Schöpfer, der auf dich wartet, und sagt, hey, ich möchte in dein Leben kommen. Ich möchte das Gold meiner Liebe, meiner Vergebung, meiner Heilung in dein Leben reingeben, damit dein Leben ein Gefäß zu meiner Ehre wird. Dann will ich dich einladen, das heute Abend zu tun. Und für dich, wenn du magst, still zum Kreuz zu kommen und vielleicht das allererste Mal zu sagen, ja, Jesus, ich möchte wirklich dieses Gefäß zu deiner Ehre sein, für das du mich geschaffen hast. Ich möchte dich in mein Leben reinlassen. Ich sage heute einfach ja und guck dann, was kommt, wie du mich weiterführst. Die zweite Einladung, die ich aussprechen möchte, ist, vielleicht bist du ein Kind Gottes und lebst mit ihm, aber du spürst einfach Risse ganz konkreter Art in deinem Leben. Ich weiß nicht, was es ist. Not, Sorgen, Ängste, Streit, all diese Dinge. Dann lädt dich Jesus heute auch ein und sagt, hey, komm mit deinen Scherben, mit deinem Zerbruch. Komm und bring es. Ich hab's am Kreuz getragen. Und dann darfst du ihn einladen, heute und immer wieder. Wir brauchen es ganz oft. Diese Paste, sage ich mal, ja, in der Tasse, da hinkt's, ist sie einmal drin. Wir brauchen sie jeden Tag neu. Und dann darfst du kommen und sagen, Herr, komm heute wieder neu in meine Risse. Heil mich, tröste mich. Stärke mich, kräftige mich. Die vierte Einladung, die ich aussprechen möchte, ist, vielleicht tiest Jesus dich heute auch an und es ist dran, einen kleinen neuen Bund mit ihm zu schließen. Titus 2, Vers 14 habe ich vorhin schon zitiert, da heißt es, der, das heißt Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wenn uns bewusst wird, was Jesus für uns getan hat und welchen Weg er für uns gegangen ist, dann lädt uns das ein, aus Dankbarkeit ihm einfach was zurückzugeben. Und das tun wir nicht aus Zwang oder Druck, sondern aus dieser Freude, hey Jesus, du bist wirklich ans Kreuz gegangen. Du hast mir ewiges Leben geschenkt. Du bist diesen Weg gegangen, in meine Risse hinein. Und ich möchte heute Abend einfach einen neuen Bund mit dir machen, einen kleinen Bund sozusagen, und sagen, hey, an der Stelle sind mir Dinge bewusst, wo ich nicht zu deiner Ehre lebe. Und das möchte ich einfach neu umsetzen. Ich möchte wirklich dieses Gefäß sein, das dir aus Dankbarkeit für das, was du mir 100% schon geschenkt hast, einfach Freude bereitet. Durch mein Leben. So wollen wir euch einladen. Wir leiten jetzt über in einen praktischen Teil, sage ich mal, den wir haben werden, eine Zeit des Lobpreises, um vor Gott zu stehen, ihm einfach vom Herzen her Danke zu sagen für das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, in diesem ersten Teil, wo es einfach Lobpreis, wo wir Lobpreis haben, hier vorne ans Kreuz zu gehen und eben ja ans Kreuz zu Jesus zu bringen, was euch wichtig ist, das leise oder auch laut, wie auch ihr, wie immer das wollt, auszudrücken. Und wir haben Steine vorbereitet. Michi hat seinen Garten geleert. Diese Steine sind hier im Raum verteilt, hauptsächlich hinten. Und wenn ihr mögt, das ist einfach auch ein Ausdruck, der helfen kann. Dann könnt ihr nach hinten gehen, euch aus diesen Schalen, 4 Stück stehen da, einen Stein nehmen und symbolisch einfach etwas reinlegen und sagen, Herr, das möchte ich dir ans Kreuz bringen. Und das kann helfen, dass wir verstehen, was wir ans Kreuz bringen und dort ablegen. Das bleibt da. Das müssen wir nicht wieder mit nach Hause nehmen. Und wenn Jesus uns Vergebung zuspricht, manche ringen damit, hat Jesus mir jetzt wirklich vergeben und so weiter. Du kannst diesen Stein nehmen und da hinlegen und symbolisch wirklich festhalten in deinem Herzen. Ja, so wie dieser Stein da liegen geblieben ist, so liegt meine Schuld bei Jesus und ich muss sie nicht wieder mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann werden wir überleiten ins Abendmahl. Das werden wir so machen, dass wir euch bitten, in Gruppen immer nach vorne zu kommen, so dass man sieht, dass alle hier so Platz haben. Und dann werden wir in diesen Gruppen immer das Abendmahl einnehmen und mit einem Segensspruch dürft ihr euch dann wieder setzen. Dann kommt die nächste Gruppe. Und das Ganze wird jetzt vielleicht, ich weiß nicht, gut 20 Minuten, vielleicht eine knappe halbe Stunde dauern. Eine Zeit, die hauptsächlich für dich da ist, um Gott zu begegnen. Ja, und ihm einfach zu danken und auch von ihm zu empfangen. Amen.